Direkt aus Europa Nummer 533, Seite B.
Deutschlandfunk Kultur, Literatur.
Im Berlin der 1920er Jahre war sie mit ihren spöttisch-melancholischen Großstadtgedichten ein Star der literarischen Bohème. Doch die Zeit ihres Ruhms währte nicht lang. Vor den Nationalsozialisten konnte sie 1938 gerade noch rechtzeitig fliehen und ging ins Exil.
Die Dächer glühen, als lägen sie im Fieber. Es schlägt der vielberühmte Puls der Stadt. Grell sticht Fassadenlicht. Und hoch darüber erscheint der Vollmond, schlecht rasiert und matt.
Es gibt viele Orte in Berlin, die die Musikerin Dota Kehr mit Mascha Kalecko verbindet. An einem verregneten Wintermorgen erzählt sie am vielbefahrenen Townziehen.
Also passenderweise hier gegenüber der Gedächtniskirche natürlich. Also Julinacht an der Gedächtniskirche, das hat so eine Leichtigkeit. Und sie sagt dann selbst, es schlägt der vielgerühmte Puls der Stadt. Die Orte sind die gleichen und das spielt sich immer noch genauso viel Großstadtleben hier ab. Man sieht natürlich der Gedächtniskirche die Spuren des Krieges an und all das liegt zwischen uns und Mascha Kalecko.
Ein Kinoliebling lächelt auf Reklame für Chlorodont und sieht hygienisch aus. Ein paar sehr heftig retuschierte Damen blühen bunt am Hauptportal vom Lichtspielhaus.
Mascha Kalecko verkörperte mit ihren Schilderungen von hektischem Großstadttreiben und hellen Kinoreklamen das Berlin der goldenen 20er Jahre.
Ich muss bei ihren frühen Gedichten oft daran denken, wie sehr Bestseller die waren, wie wahnsinnig erfolgreich. Sie war ja wirklich unglaublich gut verkauft in dem Vorkriegsdeutschland und weil die Lebenswelt der ganz normalen Menschen darin vorkam. Das ist halt eine nahbare Dichtung, die vielen anderen Dichtern wahrscheinlich fehlte. Tragisch, dass sie nie wieder an diesen Erfolg anknüpfen konnte nach dem Krieg. Und ich bin froh, dass sie jetzt ein Bekanntheitsrevival erlebt.
Dass Mascha Kalecko ein Comeback feiert, ihre Gedichte wieder an Theatern gelesen, in Liederabenden bundesweit aufgeführt werden, daran dürfte auch Dota Kehr einen Anteil haben.
Wie seltsam, dass jetzt fern noch Dörfer sind, in denen längst die letzte Uhr geschlagen.
Die Berliner Musikerin überträgt Kaleckos schnörkellose Poesie mit ihren eingängigen und eigensinnigen Interpretationen in unsere Zeit. Zwei Alben mit vertonten Kalecko-Gedichten hat sie mittlerweile aufgenommen. Die Texte der Dichterin bleiben dabei unverändert und ungekürzt.
Meine Zeit muss wiederkommen. Mascha Kaleckos Großstadtgedichte aus den 1930er Jahren feiern ein Comeback. Von Elke Schlinsog.
Der Schriftsteller Jan Konefke ist in seinem Schreiben immer wieder auf die Dichterin Mascha Kalecko zurückgekommen. Der inzwischen in Wien beheimatete Autor hat zu Kalecko einen ganz besonderen, familiären Bezug. Seine Tante, Jahrgang 1919, war wie die Dichterin im Berliner Scheunenviertel aufgewachsen, sogar in der gleichen Straße groß geworden, in der Grenadierstraße. In den Geschichten der Familie war die Dichterin immer präsent. Schon früh hat Konefke sie gelesen und war als Teenager fasziniert von ihren Versen.
Es war eine Lyrik, die einen natürlich zunächst einmal an Erich Kästner erinnert hat, aber dann eben auch doch ganz anders. Das Urbane an ihren Gedichten, diese Zuwendung zum Alltäglichen, zum Banalen, zu den kleinen Leuten, diese drastisch mitunter drastische, freche, saloppe Ausdrucksweise. Das heißt, Geschwindigkeit spielt eine große Rolle.
Dass die Dichterin am 21. Januar 1975 in einer Klinik in Zürich starb, als sie auf der Heimreise nach Jerusalem dort Station machte, einsam und isoliert, ist für ihre Biografin Jutta Rosenkranz sinnbildlich. Die Heimatlosigkeit wurde Mascha Kaleckos Lebensthema.
Sie ist ja praktisch dreimal emigriert, kann man sagen, nicht? Erst als Kind nach Deutschland, dann nach Amerika und dann nach Israel. Sie ist wirklich ein Emigrantenkind. Das kann man so sagen. Und dass sie dann in Zürich gestorben ist, das passt insofern schon.
Als Tochter russisch-jüdischer Eltern kam Mascha Kalecko 1907 zur Welt. In Galizien. Eine Region, die damals noch zum Habsburgerreich gehörte und heute im Süden von Polen und im Westen der Ukraine liegt.
Ich bin als Immigrantenkind geboren, in einer kleinen, klatschbeflissenen Stadt, die eine Kirche, 2 bis 3 Doktoren und eine große Irrenanstalt hat.
Schon früh kannte das lebhafte Mädchen das Gefühl, nicht dazuzugehören, keine Wurzeln schlagen zu dürfen. Als sie 7 Jahre alt war, musste die Familie bei Kriegsausbruch 1914 vor russischen Truppen und Pogromen nach Deutschland fliehen. Zunächst nach Frankfurt am Main.
Im Ersten Weltkrieg kam ich in die 8. Gemeindeschule zum Herrn Rektor May. Ich war schon 6, als ich noch immer dachte, dass, wenn die Kriege aus sind, Frieden sei.
Nach Ende des Ersten Weltkriegs fand sie in Berlin, der Stadt, die sie geprägt hat, eine vorübergehende Heimat. Im Scheunenviertel besuchte sie die Mädchenschule der jüdischen Gemeinde und schrieb bald zu Hause erste Gedichte auf der Schreibmaschine ihres Vaters. Mit welchem Nuancenreichtum Mascha Kalecko ihre Gedichte vortragen konnte, mit bleibender, mädchenhafter Stimme, zeigen alte Tonbandaufnahmen.
Es hieß, wir sollten jetzt ins Leben treten. Ich aber leider trat nur ins Büro. 8 Stunden bin ich dienstlich angestellt und tue eine schlecht bezahlte Pflicht. Am Abend schreibe ich manchmal ein Gedicht.
Solche sehr schönen Gedichte wie Interview mit mir selbst, das das lyrische Stenogrammheft einleitet und das auch so eine Art von Biografie erzählt, das ist sehr heruntergestimmt. Das ist eben wirklich diese Berliner Welt der 20er Jahre. Und das nimmt sich nicht allzu ernst, aber nimmt die Gefühle ernst, von denen diese Gedichte sprachlich handeln.
Bereits mit Anfang 20 stieg Mascha Kalecko vom Bürofräulein zur jungen Dichterin auf, schickte ihre Gedichte an Berliner Zeitungen und ihre lyrischen Stenogramme aus dem Alltag eroberten die Herzen der Großstädter. Berlin leuchtete in den Jahren vor 1933, für kurze Zeit. Mascha Kalecko, die Großstadt-Lerche, zwitscherte, schrieb nach ihrem Bürojob Gedichte, besuchte Abendkurse in Philosophie und Psychologie und saß im legendären romanischen Café. Hier fand die junge Dichterin Anschluss an die literarische Bohème der Hauptstadt, die von ihr verehrte Dichterin Else Lasker-Schüler und ihre männlichen Schriftstellerkollegen Kurt Tucholsky, Joachim Ringelnatz oder Erich Kästner. Dies waren für sie bedeutende Jahre, findet Jutta Rosenkranz.
Das waren so 4, 5 Jahre, wo sie wirklich immer mehr veröffentlicht hat. Januar 33 ist der erste Gedichtband erschienen, das lyrische Stenogrammheft. Das waren diese Jahre. Die dunkle Wolke zog schon auf, aber es war noch Weimarer Republik, es war noch Kabarett, es war noch diese Stimmung. Und das hat sie wunderbar in ihren Gedichten beschrieben.
Einmal sollte man seine 7 Sachen fortrollen aus diesen glatten Gleisen. Man müsste sich aus dem Staube machen und früh am Morgen unbekannt verreisen.
Es war dieser Ton, der sie erfolgreich gemacht hat. Heiter beschwingt, auch brüchig melancholisch, immer voller Witz.
Sie fängt das Leben der Menschen ein, die kleinen Nöte und Freuden des Alltags. Und damit ist sie ja bekannt geworden, nicht? Und die Menschen haben das gelesen und haben sich sofort darin wiedererkannt.
Quasi ein Januskript. Wie Janus zeigt zuweilen mein Gedicht seines Verfassers doppeltes Gesicht. Die eine Hälfte des Gesichts ist lyrisch, die andere hingegen fast satirisch. 2 Seelen wohnen, ach, in mir zur Miete, 2 Seelen von konträrem Appetite.
Was Mascha Kalecko ab 1931 unter dem Nachnamen ihres ersten Ehemanns Saul Kalecko veröffentlichte, wurde gern mit Texten von Heinrich Heine, Kurt Tucholsky oder Erich Kästner verglichen. Mit ihrem zweiten Mann, Chemio Vinaver, ihrem Lebensmenschen, ein Musikwissenschaftler für jüdische Musik, und ihrem 2-jährigen Sohn hätte Mascha Kalecko fast den Absprung ins Exil verpasst. Buchstäblich in letzter Minute, kurz vor der Reichspogromnacht, floh sie mit ihrer Familie 1938 in die USA, nach New York. Doch aus ihrer Heimatsprache floh sie nie.
Inzwischen bin ich viel zu viel gereist. zu Bahn, zu Schiff, bis über den Atlantik. Doch was mich trieb, war nicht Entdeckergeist. Und was ich suchte, keineswegs Romantik. Das war einmal in einem anderen Leben. Doch unterdessen, wie die Zeit verrinnt, hat sich auch biografisch was begeben. Nun hab ich selbst ein Emigrantenkind. Das lernt das Wörtchen Alien buchstabieren und spricht zur Mutter: Don't speak German, dear.
Als das deutsche Lärmen und Grauen in dem Land, das Mascha Kalecku einst Heimat genannt hatte, vorbei war, zog es sie nicht wieder nach Berlin zurück, sondern nach Jerusalem, ihrem Mann zuliebe, der sich in Israel bessere berufliche Möglichkeiten erhoffte. Hier fühlte sie sich fremder denn je, als der Verleger Ernst Rowohlt ihr lyrisches Stenogrammheft in der jungen Bundesrepublik neu auflegte, reiste Kalecku, wenn auch nach einigem Zögern, zur zweiten Buchpremiere 1956 nach Berlin. Nach fast 20 Jahren Abwesenheit las die kleine, zierliche Frau mit sanftbrüchiger Stimme ihr Wiedersehen mit Berlin.
Die erste Deutschlandreise, seit man vor 18 Jahren mich verbannt. Ich sehe die Stadt auf eine neue Weise, so mit dem Fremdenführer in der Hand. Der Himmel blaut, die Föhren rauschen leise. In Steglitz sprach mich gestern eine Meise am Schlosspark an. Die hatte mich erkannt. Berlin hat eine, ich begrüße ihnen, glaub ich mich fast dem damals auf der Spur. Doch diese neue Härte in den Mienen, Berlin, wo bliebst du? Ja, wo bliebst du nur?
1968 starb völlig überraschend ihr hochtalentierter Sohn. 5 Jahre darauf musste sie auch den Tod ihres Mannes ertragen. Schicksalsschläge, die sie nicht zu überwinden vermochte. Und die ihr bewusst machten, dass es für sie kein Zuhause mehr geben würde.
Wohin ich immer reise, ich fahre nach Nirgendland. Die Koffer voll von Sehnsucht, die Hände voll von Tand. So einsam wie der Wüstenwind, so heimatlos wie Sand. Wohin ich immer reise, ich komm nach Nirgendland.
Auch in den Vertonungen der Musikerin Dota Kehr scheinen Kaleckes Verse in der Zeit zu schweben.
Wohin ich immer reise, nach Nirgendland.
Den Text sprach Lisa Hirdiner. Redaktion Dorothea Westphal. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2025.
Deutschlandfunk Feature.
Forschungsgegenstand Lästern. Von Steffen Jan Seibel und Georg Cadigianini.
Der Lästerer hat dann Macht im Unternehmen, wenn er sich sehr darüber bewusst ist, wen er vor welchem Publikum diskreditiert.
Eine wesentliche, ich glaube, durchlaufende Bedeutung des Lästerns ist, dass man im Lästern über andere Personen bestimmte Urteile fällt. Die können ästhetischer Art sein, wie läuft der wiederum, oder aber, wo ich glaube, dass das Lästern vorrangig betrieben wird, moralischer Art, was sich jemand wieder hat zu Schulden kommen lassen, was jemand wieder aus Ungeschicklichkeit passiert ist, was in der Familie alles wieder geschehen ist.
Lästern ist ja kein Klatsch. Da es weder der Vermittlung von Sachverhalten noch der Typisierung des Erzählenden dient.
Es hat auch so etwas wie einen Wertetest, einen Schnelltest für Werte. Wie weit sind Menschen bereit, sich despektierlich über andere zu äußern? Wo ziehen sie eine Grenze? Und was ist ihnen wichtig?
Es gibt Paare, die sind nur noch zusammen, weil sie gemeinsam über andere lästern. Wo Verachtung, Lästern als Kit genutzt wird, als Klebstoff für die eigene Beziehung. Wo nichts mehr übrig bleibt, wenn das wegfällt.
Das Lästern lebt vom Gegensatz zwischen der präsentierten Wirklichkeit eines Menschen und der verborgenen Wirklichkeit eines anderen.
Das Leben ist unfair und die anderen sind alle glücklicher als ich. Dieses Gefühl haben Menschen umso häufiger, je mehr Zeit sie pro Woche auf Facebook verbringen.
In modernen Gesellschaften ist gewissermaßen dieser Gegensatz immer größer geworden. Und da bildet das Lästern so eine Art Gegengewicht gegen diese überbordende Technik der Selbstpräsentation.
Wenn wir selber lästern, dann fühlen wir uns besser als der andere. Wir erheben uns über den anderen. Verachtung ist eine Emotion, die richtig Stress auslöst. Durch Verachtung fühlen wir uns besser, wenn wir lästern. Extrem ist aber, was mit der Person passiert, wenn die Person das mitbekommt.
Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit nimmt mit dem Alter zu und mit besserer Bildung und höherem Einkommen ab. Männer und Frauen unterscheiden sich in ihren Einstellungen kaum.
Personen, die reale, also sehr viel Macht ausüben, haben es eigentlich nicht nötig, sich solcher Mittel zu bedienen. Und wenn man sie dann benutzt, kann es eben auch in dem einen oder anderen Fall ein Mittel der Unsouveränität sein.
Indem ich gemeinschaftlich geteilte Werte oder eben Verwerflichkeiten anspreche, wird die Gruppe, die Interaktantengruppe und darüber hinaus vielleicht die Gruppe der Freunde der Schulklasse gefestigt und gestärkt. Also durch die Übereinstimmung in diesen Wertungen.
Die wichtigsten Erklärungsfaktoren von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit sind neben einer autoritären und hierarchiebefürwortenden Grundhaltung das subjektive Gefühl der Bedrohung und dann auch natürlich das Gefühl der Orientierungslosigkeit in der heutigen Zeit. Aber auch eine Rolle spielt ein geringes Einkommen und das Gefühl der Benachteiligung.
In dem Moment, wo jemand in meiner Gegenwart über jemanden lästert, den ich eigentlich ganz nett finde, muss ich mich an einer Stelle entscheiden. Gehe ich mit auf diesem dunklen Weg des Lästerns oder bleibe ich an meinen Werten und sage, nee, ist mir jetzt zu viel und finde ich auch nicht mehr lustig. Sie waren zu schnell und zu schnell böse.
Natürlich würden alle, die lästern, sagen, ich gehe doch nicht nach einem Drehbuch vor, das ist mir gerade so eingefallen. Aber wir versuchen ja in der Sprachwissenschaft doch nachzuweisen, dass wir im Rahmen unserer sprachlichen Sozialisation auch das Lästern erlernt haben, obwohl es uns sicherlich niemand explizit beigebracht haben. Aber wir erkennen das Muster wieder. Wir haben ein Alltagswissen dieses Musters, dass man nochmal Spannung aufbaut, dass man ein bisschen den Handlungsgang retardiert, also zurückhält.
Menschen sind so ein bisschen wie Wackeldackel. Jemand erzählt uns was und wir nicken und lächeln. Wir dürfen aber dieses Nicken und Lächeln aber niemals mit Zustimmung verwechseln.
Es geht um die Lästergeschwindigkeit, sagen wir mal, um die Geschwindigkeit, in der das Ganze eskaliert. Wenn jemand vorprescht und einfach schon ganz schnell ganz schlimme Sachen über Nicht-Anwesende raushaut, dann hat er ja vergessen, eine Gemeinsamkeit mit seinem Co-Lästerer herzustellen. Er wird einfach dann zu schnell, zu gemein und da hat der andere dann eine Möglichkeit, sich davon zu distanzieren und zu sagen, du, ein bisschen lästern wäre noch okay, aber das geht mir einen Schritt zu weit.
Besuch bei Dr. Frank Bajor im Zentrum für Holocaustforschung in München. Als Gesprächsgrundlage dienen die Tagebücher von NS-Politikern.
Und dann sagt Hitler, vielleicht würde das dann verängstigte Europa ihn bitten, für die Humanität im Osten zu sorgen. Alle lachten, notiert Rosenberg. Führer, also Hitler, und Rosenberg müsste der Schriftführer eines von mir präsidierten Kongresses zur Humanbehandlung der Juden sein. Wieder großes Gelächter. Das ist eben sozusagen das gemeinsame Ablästern über einen Feind und das Resultat soll sein, eine Kameraderie, eine kameradschaftliche Atmosphäre zu schaffen, in dem die ideologischen Bindungen unter den Satrapen oder in diesem Umfeld um Hitler nochmal durch gemeinsames Lästern über den Feind nochmal bekräftigt werden.
2 Jahre lang hat Historiker Bajor an einer kritischen Ausgabe der Tagebücher von Alfred Rosenberg, dem Chefideologen der NSDAP, gearbeitet. Aufschlussreich war der Abgleich mit Tagebüchern anderer NS-Größen. Dabei fiel dem Historiker eine Facette an der Persönlichkeit von Adolf Hitler auf, die bislang wenig beschrieben wurde.
So bekommt man etwa, wenn man das Goebbels-Tagebuch liest, mit, dass Hitler sich despektierlich über Rosenberg geäußert hat in Gegenwart von Goebbels. Der sei wie eine Frau, die gut kocht, aber statt zu kochen lieber Klavier spielt, heißt es da. Schaut man ins Rosenberg-Tagebuch, äußert sich Hitler despektierlich über Goebbels in Rosenbergs Gegenwart. Goebbels sei ein Schwafler, dessen Reden ich ständig nachkontrollieren muss, damit er nichts Unwillkommenes sagt. Wir sehen, sagen Hitler äußert sich immer negativ über den jeweils Abwesenden, gibt dem jeweils Anwesenden aber immer das Gefühl, ganz besonders in seiner Gunst zu stehen. Und hier ist Lästern eine deutliche Technik der Herrschaftssicherung.
Es ist immer alles total und absolut und krass.
Und das Übertreiben muss aber in so einer Art Spielmodus geschehen. Man muss im Übertreiben deutlich machen, dass man weiß, dass es eine Übertreibung ist.
Beim Lästern wird erwartet, dass jetzt etwas kommt, thematisch, was auch neu ist. Ein kleiner, neuer Moment, der uns irgendwie erregt, verärgert hat oder der uns als ungewöhnlich aufgefallen ist, muss da sein.
Das Lästern ist ja ein diffiziler Akt, bis hin zu den Stimmlagen, bis hin zu der Geschwindigkeitsveränderung, bis hin zu den Pausen, bis hin zu den Stimmhöhen, die eingesetzt werden, bis hin zu der Stimmmelodie. Es ist durchaus sowas wie einen poetisch-künstlerischen Charakter hat, wenn Leute über andere Leute urteilen. Bis hin zu, dass dramatisch Urteile zurückgehalten werden, zum Beispiel um die Spannung zu steigern. Also alle diese Elemente, die man aus dem Theater oder aus der Dramaturgie kennt, werden auch beim Lästern über andere eingesetzt. Insofern habe ich gar keine Hemmungen zu sagen, dass Leute, die gut lästern können, auch wahre Künstler sind. Lästern ist schon auch wichtig geworden in der modernen Gesellschaft, weil wir eben nicht mehr so eine ganz klare und verankerte und von allen geteilte Weltsicht haben. Insofern ist für mich auch das Lästern positiv zu bewerten, als darin eine Art Verständigung darüber stattfindet, wie wir denn heutzutage mit der Unsicherheit und der Unübersichtlichkeit der Welt, in der wir uns bewegen, umgehen sollen.
Die Frage ist ja auch, über was lästert eine Gruppe? So wird für jeden klar, alles klar, die Dinge sollte ich nicht tun.
Beim Lästern ist die Person nicht anwesend, wenn wir über sie lästern. Und eigentlich würde man ethisch-moralisch sagen, man soll sich nicht negativ über andere Menschen äußern, die nicht da sind.
Das ist das Infame gewissermaßen dann beim Lästern, dass man jemanden schlecht macht, dabei so tut, als würde man nur spielen und letztlich aber dann doch Rufschädigung betreibt. Wenn man in einer Lästerkommunikation sich befindet, dann hat man auch die Pflicht, selbst beizutragen. Denn indem man nur zuhört beim Lästern, macht man sich selber irgendwie die Hände nicht schmutzig und so. Und das geht nicht. Denn wenn man eine Lästergeschichte erzählt bekommt, dann muss man auch selber was dazu beitragen. Sonst ist das ja eine sehr asymmetrische Beziehung.
Und ich denke, sobald man sich da nackig macht und dem anderen eben auch zeigt, dass man auch nur Mensch ist und das Schwarz in sich trägt und auch mal nicht ganz so korrekt ist, hat es einfach einen Aufbau an Nähe und Bindung.
Also da glaube ich schon, dass dann, wer nicht mitmacht gewissermaßen, dann auch nicht mehr beteiligt wird. Dass jemand aus den sozialen Netzwerken ausgeschlossen wird.
Und das wäre natürlich nochmal eine schöne Motivation, um richtig ins Lästern einzusteigen.
Laut eines Reports der Bundesanstalt für Arbeitsschutz werden rund 1,5 Millionen Beschäftigte an ihrem Arbeitsplatz gemobbt. Nach Zahlen des Arbeitsministeriums hat sich der Anteil der Fehltage aufgrund einer psychischen Erkrankung in den vergangenen 20 Jahren mehr als verdoppelt. Der jährliche volkswirtschaftliche Schaden von Mobbing und Lästereien wird auf rund 20 Milliarden Euro geschätzt.
Es ist ja verboten. Und trotzdem tun wir es natürlich.
Verdrängung kann ja auch eine Gabe sein. Das heißt, wenn Sie das nicht reflektieren wollen, was Sie da für einen Schaden anrichten, kann es ja auch sein, dass Sie es einfach mal verdrängen und gar nicht weiter anschauen. Aber wenn Sie Momente der Einsicht haben, dann wäre es sicherlich gut, mal zu fragen, was habe ich denn davon? Und wie kann ich auf andere Art und Weise mit meinen Kollegen oder Freunden ins Gespräch kommen? Warum muss ich das hinter dem Rücken machen? Was brauche ich, damit ich in eine offene Diskussion einsteigen kann und mal konstruktiv kritisieren kann?
Und das wäre natürlich für mich jedenfalls also das Ideal. Ich will ja nicht das Lästern auf Teufel komm raus verteidigen. Lästern ist was Böses. Wenn ich also als Gesellschaftsmitglied urteile, auf der anderen Seite weiß ich aber, dass Lästern psychologisch und für moderne Gesellschaften eine wichtige Einrichtung ist. Also man muss da zwiegespalten sein. Ich bin sauer, wenn über mich gelästert wird. Auf der anderen Seite bin ich froh, dass über mich gelästert wird. Und mit dieser Spannung muss man, denke ich, heutzutage aus leben und die muss man auch aushalten. Und ideal wäre natürlich, wenn man letztlich als Lästerer zu der Selbsterkenntnis kommen würde, dass auch bei mir diese Diskrepanz zwischen dem Gezeigten und dem Verborgenen vorhanden ist und mich damit auch ein bisschen demutvoller und bescheidener sogar macht.
eine Produktion des Deutschlandfunks 2015.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 532. Auch in Deutschland wachsen viele Kinder in Armut auf. Das gilt besonders für Kinder, um die sich nur ihr Vater oder nur ihre Mutter kümmert, und für Kinder in kinderreichen Familien, die also viele Geschwister haben. Wo das Geld knapp ist, ist die finanzielle Situation ein wichtiges Thema, über das die Eltern oft nicht nur miteinander, sondern auch mit den Kindern sprechen müssen. Geldmangel kann sowohl bei den Eltern als auch bei den Kindern zu sozialer Ausgrenzung führen und der soziale Status der Familie, aber auch der Bildungsstand der Eltern können den Bildungserfolg der Kinder negativ beeinflussen. 2024 waren in Deutschland mehr als 2 Millionen Kinder und Jugendliche von Armut bedroht. Ende 2023 lebten in Berlin etwa 630.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren und fast ein Viertel von ihnen lebten in Familien, die für ihren Lebensunterhalt auf staatliche Unterstützung angewiesen waren, weil der Vater und die Mutter arbeitslos waren oder nicht so viel verdienten, dass das Geld für die Familie reichte. Dass armen Bürgern der Staat hilft, scheint selbstverständlich zu sein, aber diese staatliche Hilfe kommt nicht von selber. Die muss man beantragen. Aber viele, denen solche Hilfe zusteht, schaffen es nicht, die dafür notwendigen Anträge zu stellen. Und zwar im Plural, denn da gibt es meist mehr als eine Stelle, an die man sich wenden muss. Für das Kindergeld ist die Familienkasse zuständig, für das Wohngeld das Sozialamt. Natürlich hat es Bemühungen gegeben, das Ganze mal zusammenzufassen, sodass man sich nur an eine Stelle zu wenden braucht, um die Unterstützung zu bekommen, die einem nach den verschiedenen Gesetzen zusteht. Aber das ist den Politikern noch nicht gelungen. Pirmasens ist eine Stadt 700 Kilometer westlich von Berlin im Pfälzerwald mit 42.000 Einwohnern, die zu einem großen Teil von der Herstellung von Schuhen gelebt haben. Überall standen Schuhfabriken. Aber dann hat man Schuhe in anderen Ländern billiger zu produzieren angefangen. In diese Länder konnte man dann nicht mehr viel Schuhe exportieren. Und dann haben auch viele Deutsche angefangen, lieber billige Schuhe aus anderen Ländern zu kaufen. Mehr Importe und weniger Exporte. Das machte in Pirmasens viele arbeitslos. Viele brauchten staatliche Unterstützung und viele verließen die Stadt, um anderswo Arbeit zu suchen. Die Bevölkerung nahm ab, aber die Sozialausgaben stiegen. Die Stadt hatte immer mehr Schulden. Der Staat zahlte vielen die Miete und manche anderen Kosten, aber viele Eltern blieben lange arbeitslos und bei solchen Familien ließ auch der Schulerfolg der Kinder nach. Dagegen musste man etwas tun und 2008 gründete der damalige Oberbürgermeister mit Bürgern, die dabei mitmachen wollten, auch wenn sie dafür kein Geld bekamen, den Pakt für Pirmasens. Da hilft man den Bürgern bei ihren Anträgen auf Unterstützung und kümmert sich auch um die Kinder. Herr Brück, ein Rentner, ist schon seit vielen Jahren dabei. Er hilft nicht nur den Eltern, sondern bringt auch die Kinder zum Turnen und hilft ihnen beim Deutschlernen. Dadurch bleibt er auch als Rentner aktiv und muss sich immer wieder in andere Probleme einarbeiten und für neue Probleme Lösungen suchen. Deshalb meint er, dass bei ihm die Gefahr, dement zu werden, nicht so groß ist wie bei anderen Rentnern. Wenn er mal wieder etwas geschafft hat, freut er sich und auch, wenn er das Gefühl hat, mal wieder etwas dazugelernt zu haben. Mit seiner Aktivität hilft er sich auch selber. Herr Zwick, der jetzige Oberbürgermeister, meint, dass die Ehrenamtlichen nicht nur vielen Kindern und Jugendlichen dabei helfen, sich nicht an den Bezug von staatlichen Leistungen zu gewöhnen, sondern einander auch viele soziale Kontakte vermitteln. Zum Beispiel an dem runden Tisch, an dem mehrmals im Jahr mindestens 50 Bürger zusammenkommen, hinter denen ganze Institutionen stehen. Dadurch steht jeder mit vielen anderen in Kontakt. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 532. Danke.